Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus, und wenn wir auf unser eigenes Leben sehen, dann können wir im Rückblick immer nur sagen, es war alles dein Erbarmen. Nicht, weil wir so klug waren, so gut, so fromm, so gläubig, so treu. Nicht, weil wir irgendetwas verstanden hätten oder gewollt hätten, sondern weil du uns nachgegangen bist, weil du uns gesucht hast, weil du keine Ruhe gegeben hast, weil du Menschen gesandt hast, dich uns zu bezeugen, darum sind wir hier. Und es war deine Treue und deine Freundlichkeit und Güte und deine Gnade, dass wir immer noch da sind, weil du nicht aufgehört hast, uns zu suchen, uns zu rufen, uns zu lieben, uns deine Barmherzigkeit zu zeigen. Und wir haben nichts anderen voraus, außer dass wir dich kennen. Hab herzlichen Dank, dass wir dich haben, dass wir dein Wort haben und dass du uns darin auch an diesem Abend begegnest. Wir wollen hören, was du sagst und bitten dich, dass du uns still machst und uns das hören lässt, was du meinst. Segne auch nur von Haften an diesem Abend und lass auch sie gefüllt sein von dir und deinem Wort. Dich ehren wir über allem. Amen.
Guten Abend. Wir haben heute Morgen ein ganz tolles Bibelstudium gehabt. Geht es jetzt? Hören Sie mich? Ja, beide, gut. Ich war ziemlich aufgewühlt, sehr viel Information, habt ihr wahrscheinlich auch gedacht, viel mitgeschrieben, war spannend. Und dann kommen wir heute Abend bei Kapitel 30 an in 1. Samuel. Aber ich möchte noch ein bisschen zurückgreifen, damit wir uns erinnern, wo wir sind und wie es so weit gekommen ist. Also Saul und David haben sich zum letzten Mal gesehen in Kapitel 26. Da sind sie auseinandergegangen und Saul hat natürlich ganz positiv reagiert, weil David sein Leben verschont hat und hat allerhand Versprechungen, Verheißungen gemacht David gegenüber. Aber David ist dann doch wieder unruhig geworden. Kapitel 27, er dachte in seinem Herzen, ich werde doch eines Tages durch die Hand Sauls weggerafft werden. Und dann heißt es, dass er eilends in das Land der Philister entflohen ist und sein Heil, würde ich fast sagen, bei Achis gesucht hat, beim König von Gad. Da war er schon einmal in Kapitel 21, am Anfang der Flucht vor Saul. Da hat er sich wahnsinnig gestellt und ist auf der Weise entkommen. Und jetzt geht er zu diesem selben König und bittet ihm um eine Stadt, wo er mit seinen Männern, und es gibt inzwischen auch Frauen und Kindern, wo er sich dann aufhalten möchte. Und er bekommt die Philisterstadt Ziklag als Wohnort für ihn und für seine Truppe. Und sie bleiben dort 1 Jahr und 4 Monate. Das ist nachzulesen in Kapitel 27, in 1. Samuel 27, Vers 7. Und wir haben heute Morgen gehört, dass in dieser Zeit, dass der Philisterkönig Achis ganz fest daran glaubt, und David bestätigt das auch, dass David auf seiner Seite steht und für ihn kämpft. Aber David kämpft nicht für die Philister. Er bekämpft und besiegt in diesen 16 Monaten die Feinde Israels. Und es wird viel Land verwüstet, es werden viele Menschen, Männer und Frauen umgebracht. David lässt keiner am Leben, damit es nur kein Zeugnis gibt. Und inzwischen wird er auch immer reicher, denn es wird wild geplündert. Schafe, Kamele, Vieh, Kleider, Schmuck, alles wird mitgenommen, was übrigens nicht unbedingt weise war, denn diese Güter, diese gestohlenen Sachen hätten David auch verraten können. Nun, ich habe die Ziklagzeit, also die 1,5 Jahre in der Stadt Ziklag, dass David da war mit seinen Männern, habe ich lange Zeit als schwarze Seite in der Geschichte Davids gesehen und ihr vielleicht auch, denn der Mann ging doch sehr betrügerisch vor. Außerdem habe ich nirgends lesen können, dass Gott ihm deutlich gesagt hatte, jetzt auf nach Ziklag. Und so sollst du vorgehen bei dem König Achis. Also da gibt es auch zwei Meinungen, die nicht unbedingt nicht miteinander zu vereinbaren sind. Die eine Meinung, wie kann das sein, dass David, der ein Mann Gottes war, so vorgegangen ist? So betrügerisch, so schlau, würde ich sagen. Das verstehen wir nicht, oder? Und in dieser Situation wird auch nicht direkt ein Vertrauen in Gott ausgesprochen. Es steht eigentlich die Überzeugung zentral, dass Saul David irgendwann erwischen und umbringen wird. Und David entscheidet, denk nach, das wäre jetzt daran. Und doch und dann. Und doch und dann. Dann sehen wir, wie Norbert Rose heute Morgen erklärt hat, dass Gott in dieser Situation doch drin ist. Dass Gott doch drin ist. Und so hast du gesagt, dass diese Zeit ein Auftakt ist. David ist der Kriegerkönig gewesen, im Gegensatz zu seinem Sohn Salomo, der war der Bauherrkönig, der hat viel gebaut, Bauprojekte. David war der Kriegerkönig, musste viel erobern, auch Jerusalem hat er erobert aus den Händen der Jebusiterin. Gott hat diese Zeit verwendet, er hat Ordnung geschaffen, er hat also die Feinde Israels bekämpft. Und für mich bleibt das ehrlich gesagt ein bisschen ein Mysterium. Es bleibt ein Mysterium. Gottes Handeln ist ja im Grunde ein Mysterium, oder? Man kann hier nicht aus dieser Geschichte also schließen und sagen, also man kann lügen und betrügen und Gott ist dabei und macht alles gut. Und doch kann man hier sehen, dass Gott in diese Situation sozusagen einsteigt und das kann man auch sagen, er musste anscheinend da sein und das, was er tat, musste geschehen. Ein Mysterium. Wie Gott da gehandelt hat und wie David sich dann trotzdem, wie David sich vortut als Knecht des Philisterkönigs Achis, aber in Wirklichkeit ist er Gottes Knecht und Gott segnet das Ganze. Nicht einfach. Da können wir heute Abend noch lange darüber reden miteinander. Aber es ist halt so, dass man ein Mysterium Gottes nicht unbedingt auslegen kann, verstehen kann. Und das hier ist eine solche Situation, wo wir sehen, dass David betrügerisch vorgeht oder schlau vorgeht und dass Gott dann in diese Situation hineinkommt und diese gebraucht, verwendet, mitnimmt in seine Pläne. Und so lebt David in Ziklag und es geht gut, es läuft alles so, wie er sich das vorgestellt hat, aber wir verstehen, dass das auf Dauer nicht gut gehen kann. Und in 1. Samuel 29 erfahren wir dann auch von Misstrauen der Philister David gegenüber. Es wird wieder ein Kampf vorbereitet und die Philisterheere stehen dann mit ihren Fürsten gegenüber Israel in Jezreel. Und dann zieht auch David mit seinen Männern vorbei und mit König Achis. Und dann kommt die Frage der Fürsten der Philister, was sollen diese Hebräer unter uns? Auf einmal doch der Gedanke, da stimmt etwas nicht. Und dann fühlt König Achis sich in die Enge getrieben und er weiß nichts anderes zu tun, als David wegzusenden. Und der kehrt darauf mit seinen Männern zurück nach Ziklag. Vers 4, Kapitel 29, die Fürsten der Philister wurden zornig und die Fürsten der Philister sprachen, lass den Mann umkehren, die haben mit König Achis gesprochen, damit er nicht mit uns zum Kampf hinabziehe und im Kampf unser Widersacher werde, denn womit könnte er seinen Herrn einen größeren Gefallen tun als mit den Köpfen dieser bzw. unserer Männer? Ist er nicht derselbe David, von dem sie bei Reigen sangen und sprachen, Saul hat seine Tausende erschlagen, David aber seine Zehntausende. Das war das Lied nach einer Schlacht gegen den Philister. Argwöhn. Hier fängt es an, die sagen, also der Mann ist nicht zu vertrauen. Und David redet mit König Achis und sagt, was habe ich denn getan? Was hast du an deinem Knecht gefunden und so weiter? Und Achis antwortet, hör mal zu, was der sagt in Vers 9. Er sprach zu David, ich weiß wohl, dass du in meinen Augen wohlgefällig bist wie ein Engel Gottes. Aber die Fürsten der Philister haben gesagt, er soll nicht mit uns in den Kampf hinaufziehen. So mach dich nun an morgen früh auf, samt den Knechten deines Herrn, die mit dir gekommen sind. Macht euch auf und zieht weg, sobald es hell wird. Und dann sind wir in Kapitel 30 angekommen. Als nun David samt seinen Männern am dritten Tag nach Ziklag kam, also die Stadt, die sie als Wohnort bekommen hatten, da waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen und sie hatten Ziklag geschlagen und es mit Feuer verbrannt. Und sie hatten die Frauen und alles, was dort war, weggeführt, vom kleinsten bis zum größten. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggetrieben und waren ihres Weges gezogen. Als nun David samt seinen Männern zur Stadt kam, siehe, da war sie mit Feuer verbrannt und ihre Frauen, ihre Söhne und Töchter waren gefangen, weggeführt worden. Und da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Auch die beiden Frauen Davids, Achinoam, die Jezreelitin, und Abigail, die Frau Nabals, des Karmeliters, waren gefangen, weggeführt worden. Und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volks erbittert war, jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. Und David sprach zu Abiatar, dem Priester, dem Sohn Achimelechs, bring mir doch das Ephod her. Und als Abiatar das Ephod zu David gebracht hatte, da fragte David den Herrn und sprach, soll ich dieser Horde nachjagen? Werde ich sie einholen? Und er sprach zu ihm, jage ihnen nach, denn du wirst sie gewiss einholen und wirst gewiss Rettung schaffen. Und da zog David hin samt den 600 Mann, die bei ihm waren. Und als sie an den Bach Besor kamen, blieben die Zurückgebliebenen stehen. Und David jagte nach, er und 400 Mann und 200 Mann, die zu ermattet waren, um über den Bach Besor zu gehen, die blieben zurück. Und sie fanden einen ägyptischen Mann auf dem Feld, den führten sie zu David und gaben ihm Brot zu essen und Wasser zu trinken. Und sie gaben ihm ein Stück Feigenkuchen und zwei Rosinenkuchen. Und als er gegessen hatte, kam er wieder zu sich selbst, denn er hatte während 3 Tagen und 3 Nächten kein Brot gegessen und kein Wasser getrunken. Und David sprach zu ihm, wem gehörst du und woher bist du? Und er sprach, ich bin ein ägyptischer Bursche, der Knecht eines amalekitischen Mannes, und mein Herr hat mich verlassen, weil ich vor 3 Tagen krank wurde. Wir sind eingefallen in das Südland, die Kerititer, und in das Gebiet von Juda und in das Südland von Kaleb, und wir haben Ziklag mit Feuer verbrannt. Und David sprach zu ihm, willst du mich zu dieser Horde hinabführen? Und er antwortete, schwöre mir bei Gott, dass du mich nicht töten, noch in die Hand meines Herrn ausliefern wirst, so will ich dich zu dieser Horde hinabführen. Und so führte er ihn hinab, und siehe, sie lagen über das ganze Land zerstreut, sie aßen und tranken und feierten wegen all der großen Beute, die sie aus dem Land der Philister und aus dem Land Juda geraubt hatten. Und David schlug sie von der Morgendämmerung an bis zum Abend des folgenden Tages, so dass keiner von ihnen entkam, außer 400 Burschen, die auf Kamele stiegen und entflohen. So rettete David alles, was die Amalekiter genommen hatten, und seine beiden Frauen rettete David auch. Und es fehlte ihnen nichts, vom kleinsten bis zum größten, weder Söhne noch Töchter, noch von der Beute irgendetwas, das sie ihnen weggenommen hatten. David brachte alles zurück. Und David nahm alle Schafe und Rinder, und sie trieben sie vor dem anderen Vieh her, und sie sprachen, das ist Davids Beute. Und als David zu den 200 Männern kam, die so ermattet gewesen waren, dass sie David nicht nachfolgen konnten und am Bach Besor geblieben waren, da zogen sie David und dem Volk, das mit ihm war, entgegen. Und David trat zum Volk und grüßte sie freundlich. Und da griffen alle Männer Belials unter Belials, unter denen, die mit David gezogen waren, das Wort und sprachen, weil sie nicht mit uns gezogen sind, wollen wir ihnen nichts von der Beute geben, die wir gerettet haben, außer jedem seine Frau und seine Kinder. Die sollen sie wegführen und gehen. Und da sprach David, ihr sollt nicht so handeln, meine Brüder, mit dem, was uns der Herr gegeben hat, der uns behütet und diese Horde, die gegen uns gekommen war, in unsere Hand gegeben hat. Und wer könnte auf euren Vorschlag hören? Sondern wie der Anteil dessen ist, der in den Kampf hinabgezogen ist, so soll auch der Anteil dessen sein, der bei den Geräten geblieben ist, sie sollen miteinander teilen. Und so geschah es weiterhin von jenem Tag an und er machte es in Israel zum Brauch und Recht bis zu diesem Tag. Als aber David nach Ziklag kam, sandte er von der Beute den Ältesten in Juda, seinen Freunden, und sprach, seht, da habt ihr ein Geschenk von der Beute der Feinde des Herrn, nämlich denen in Bethel, denen in Ramoth, in Negev und denen in Jattir, denen in Aroa und denen in Sifmot und denen in Estemoa, denen in Rachal, denen in den Städten der Jerachmeliter, und denen in den Städten der Keniter und denen in Horma, denen in Boaschan, denen in Attach, denen in Hebron und allen Orten, wo David mit seinen Männern umhergezogen war. Also David ist mit seiner Truppe abwesend gewesen eine Zeit lang. Sie wollten ja mit den Philistern kämpfen, das heißt, das haben die Philister gedacht, sind aber zurückgekehrt nach Ziklag, weil der König sie nicht behaben konnte. Und dann sind sie, wenn sie nach Hause kommen, ist die Stadt mit Feuer verbrannt. Nichts mehr davon übrig geblieben. Die Frauen und Kinder sind mitgenommen worden, darunter auch die zwei Frauen von David, Ahinoam und Abigail, die Witwe von Nabal. Die Konfrontation mit einer verlassenen und ausgebrannten Stadt muss unerträglich gewesen sein. Man kann sich kaum vorstellen, was das für eine Erfahrung war. Man kommt nach Hause, man freut sich auf eine Auszeit, man findet aber seinen Wohnort bzw. seine Stadt in Trümmern. Von den Einwohnern keine Spur mehr. Von den Angehörigen, von den Kindern, von den Frauen keine Spur mehr. Es ist wie nach einem Bombenattentat oder einem Erdbeben. Wo einst die Stadt war, sieht man nur Trümmerhaufen. Ruinen, Rauch und es ist Stille. Nichts ist mehr, wie es war. Und so stehen David und seine Männer total zerschlagen dort, wo einst ihre Stadt war. Hier gibt es nichts mehr zu sagen, hier gibt es nichts mehr zu reden. Und dann lesen wir, sie weinten, bis keine Kraft zu weinen mehr in ihnen war. Sie haben geheult. Sie haben vor lauter Erschöpfung, sie haben vor lauter Verzweiflung geheult. Alles war weg. Und David, der Leiter der Truppe und derjenige, dessen Idee es war, wegzuziehen und überhaupt im Philistergebiet zu leben, steht jetzt unter großem Druck. Vers 6, er war in großer Bedrängnis. Seine eigene Mannschaft, seine Leute sind jetzt gegen ihn aufgestanden. Sie sind erschüttert, sie sind erbittert. Ihre Geliebten sind weg, David ist schuld. Er ist verantwortlich für diese Katastrophe. Er ist mit seinen Männern weggezogen, ohne dafür zu sorgen, dass die Stadt samt ihrer Einwohner überwacht war. Und in Vers 5 haben wir dann gelesen, dass seine eigenen Männer ihn steinigen wollen. Totale Verzweiflung, Wut, Bitterkeit. Er soll gesteinigt werden. Wir haben Kapitel 28 nicht gelesen, da ist König Saul in größer Bedrängnis gewesen, so wie es heißt. Und der hat in der Situation seine Zuflucht bei einer Totenbeschwörerin gesucht und hat sie den verstorbenen Samuel hinaufholen lassen. Ein sehr schwieriges Kapitel. Ich bin unheimlich froh, dass das nicht zu der Geschichte Davids gehört. Wir können das liegen lassen und selbst darüber nachdenken. Aber diese Wahl für eine Totenbeschwörerin hat die Verzweiflung Sauls nur vertieft, verstärkt. Und in 1. Samuel 31 wird er Selbstmord begehen. Davids Wahl ist eine ganz andere. Sie bringt neue Hoffnung. David sucht seine Zuflucht nicht beim Menschen oder im Okkulten, im Bösen, Okkulten wie Saul. Er stärkt sich nach Vers 7 in dem Herrn, seinem Gott. Er stärkt sich in Gott. Wo es äußerlich sehr schlimm gewesen ist, hat er sich zurückgezogen in sein Inneres und hat Gott gesucht. Er sucht einen Mann Gottes, einen Priester. Er bittet diesen Mann, das war Abjatar, der einzige Überlebende aus Nob, den David aufgenommen hatte, der sollte das Ephod holen und Gott damit um Rat fragen. Das Ephod, Priesterkleid, worin die Urim und die Tummen sich befanden, womit das losgeworfen wurde, anhand wovon Gott sein Wille bekannt machen würde, ja oder nein. David stärkte sich in Jahwe, sein Gott, und sucht seine Führung. Interessant, dass während Davids Flucht er öfters und auf jeden Fall einmal von Jonathan besucht wird, wo es dann heißt, Jonathan stärkte David im Herrn. Das ist Freundschaft. Das ist eine Freundschaft, so wie wir uns eine wünschen dürfen, wo man sich geistlich unterstützt. Wo man nicht nur sagt, wow, das ist schlimm, was du alles erlebst und wie kann das nur sein und was sollten wir eventuell machen. Nein, Jonathan hat damals David gesagt, vertraue auf Gott. Und David hat das geübt und er macht das hier auch. Er stärkte sich in seinem Gott. Was hat Jonathan damals David gesagt? Fürchte dich nicht, denn Gott wird das tun, was er versprochen hat. Das war die Botschaft Jonathans und das soll David jetzt auch festhalten. Fürchte dich nicht, denn Gott. In einer solchen Situation von tiefer Verzweiflung. Ich denke, es gibt in unserem Leben auch, die Bibel spricht ja von einem Wettlauf, immer wieder Umstände, die uns bedrohen oder die uns Angst machen. Umstände, in denen die Stadt unsere Sicherheit oder das, was uns vertraut war, das, worauf wir bauten, verbrennt ist. Und wo wir dann vor den Trümmern stehen und vielleicht weinen, bis wir nicht mehr können. Das erleben wir immer wieder in unserem persönlichen Leben, in verschiedenen Umständen. Da stehen wir vor Trümmern und können nur noch weinen und haben keine Aussicht mehr. Trauer ist gut. Weinen ist gut, tut auch gut. Es ist notwendig, es ist wichtig, aber ebenso wichtig ist die Richtung, in die wir schauen, während wir trauern. Die Richtung, in die wir schauen, während wir trauern. Denn die Trümmern unseres Lebens haben Kraft. Sie können uns gefangen nehmen, sie können uns zurückziehen, sie können uns zerschlagen, sie können dazu führen, dass wir den Mut verlieren. Dass wir uns ängstlich zurückziehen und davon überzeugt sind, dass nichts mehr geht, dass auch nichts mehr wird. Das kannte auch David. Riesige Probleme, die wie eine Mauer vor ihm standen. Er kannte Gefahr. Er wusste, wie das war, von Menschen bedrängt und verfolgt zu werden oder sogar betrogen. Er wusste, wie das war, verlassen zu sein oder Gegner zu haben. Und er musste das üben und immer wieder lernen, um in seiner Trauer seine Zuflucht bei Gott zu suchen. Nicht hängen zu bleiben in dem, was war, obwohl Trauer notwendig ist. Nicht immer zurückzublicken, was wäre gewesen, wenn oder warum ist das geschehen, sondern auf seinen Gott zu schauen. Und wenn wir das lernen und üben, dann werden wir merken, dass das unsere Perspektive verändert. Im Vergleich zu unserem mächtigen Gott werden die Mauer weniger hoch, werden die Probleme etwas kleiner, kommt alles in die richtige Perspektive zu stehen. Für unser Gott sind unsere Probleme nicht unbesiegbar, nicht unüberwindlich. Und David hat sogar die kostbare Erfahrung gemacht, dass er sogar im Bedrängnis wusste, was es heißt, seine Füße auf weiten Raum zu haben. Er konnte mit Überzeugung sagen, Psalm 18, Vers 30, mit meinem Gott springe ich über Mauer. Ich stehe nicht vor der Mauer und denke, und jetzt ich springe drüber, mit meinem Gott. gibt es immer wieder neue Möglichkeiten, gibt es zuallererst diese Sicherheit, diese Geborgenheit. Er ist da, auch jetzt. Wo wir vor Ziglag stehen und weinen, bis wir nicht mehr können, weil wir die Trümmer sehen, die Trümmer vielleicht von unserem persönlichen Leben auch. Wo so einiges schiefgegangen ist oder momentan schiefgegangen ist oder läuft und wir denken, was wird daraus werden? Wir stehen vor den Trümmern und wir sind herausgefordert, um uns wie David zu stärken in unserem Gott, in dem Ewigen, um ihn zu suchen, um mit unseren Tränen zu ihm zu gehen. Und während jetzt die Männer von David schreien und toben und drohen, David zu steinigen, wendet David sich an seinen Priester und bietet ihn um das Ephod und fragt Gott um Rat, was soll ich machen? Soll ich den Amalekitern nachjagen oder nicht? Werde ich sie einholen? Hier fragt er bewusst nach Gottes Führung. Und Gott antwortet, ja, du sollst die Amalekiter nachjagen. Ich werde die Gefangenen befreien. Anders gesagt, David, du darfst deine Frauen und Kinder von deinem Volk, von deiner Truppe befreien und zurückholen. Du kannst sie zurückholen. Und interessant, dass wir gelesen haben, dass nichts fehlte. Kein Mensch, kein Tier, nichts. Sie haben alles zurückbekommen. Inzwischen ist es sehr dringend, dass man sich direkt auf den Weg macht, denn wenn sie zu spät ankommen, dann werden sie vielleicht nur wenige Frauen und Kinder zurückfinden, denn die Frauen wurden meist gleich verteilt. Sie wurden vielleicht Nebenfrauen von vornehmen Männern aus dem Heer, aus dem fremden Heer, oder sie wurden verkauft als Sklavinnen. Und es ist darum wichtig, dass sie sich beeilen und dass sie den Amalekitern gleich nachjagen. Das bedeutet für David, dass er seine Männer beruhigen muss und neu motivieren muss. Und wenn man sich bedenkt, wie diese Männer da gestanden sind, voller Wut, voller Bitterkeit, aufgeregt, müde, erschöpft, sie hatten ja eine Fußreise von einigen Tagen hinter sich, 100 Kilometer Luftlinie von Afek nach Ziklag. 30 Kilometer am Tag, mehr als 30 Kilometer. Und dann ist der Tiefpunkt gekommen, Ziklag in Trümmern. Sie können nicht mehr. Aber David schafft das, sie zu motivieren, sie mitzubekommen. Aber wenn sie dann beim Bach Besor kommen, der Bach soll zu dieser Jahreszeit hoch gewesen sein, wild gewesen sein, dann sind 200 der Männer Davids einfach nicht mehr imstande mitzuziehen. Sie sind kaputt. Sie können nicht mehr. Und David erkennt das und er überfordert sie nicht. Das finde ich schon mal sehr gnädig. David sagt nicht, komm an, wir gehen alle und zeig euch nicht so schwach. Also bitteschön, nein, sagt, ich verstehe das, dass ihr nicht mehr könnt. Ihr könnt hier bleiben. Ihr habt aber die Aufgabe dann, auf das Gepäck zu achten, beziehungsweise auf die Sachen, die die anderen 400 Männer dann zurücklassen bei dem Bach. Und dann ziehen 400 Männer weiter und dann lesen wir in Vers 11, dass David und seine Männer unterwegs einen erschöpften Ägypter antreffen, finden. Er ist nicht nur erschöpft, er ist fast tot. Er hat 3 Tage lang nichts gegessen, er hat nichts getrunken, er liegt am Weg, er ist überhaupt nicht ansprechbar. Man kann erst dann mit ihm reden, wenn man ihm geholfen hat, und dann wird so ganz detailliert gesagt, dass er Brot bekommt und Wasser, ein Stück Feigenkuchen, 2 Rosinenkuchen. Und ich finde das so wunderbar hier in der großen, harten Geschichte, es ist eine harte Geschichte, dass man so etwas Barmherziges sieht, dass sie stoppen. Ein Mann wurde zurückgelassen, weil man ihn nicht mehr gebrauchen konnte. Er wurde einfach zurückgelassen zum Sterben. Und David richtet ihn auf. Sie haben es eilig, aber sie stoppen und sie helfen ihm und sie wissen an dem Moment nicht einmal genau, wer das ist und ob dieser Mann ihnen eventuell helfen kann. Wir sehen hier den guten Samariter, oder? Aus dem Gleichnis Jesu. Und dann ist dieser Ägypter ein Knecht der Amalekiter. Und er sagt ganz offen und klar, dass er dabei war, als sie die Stadt Ziklag vernichteten und dass er dabei war, als sie mit der Beute und mit Frauen und Kindern davongezogen sind. aber er hat nicht mehr den ganzen Weg geschafft. Er war krank und ist zum Sterben zurückgelassen und gefunden und am Leben gelassen von David. Und dann kommt dieses Gespräch und dann bietet er sich an. Er ist bereit dazu, David und seine Männer zu den Amalekiten zu bringen, und die feiern gerade ein Freudenfest wegen ihres Sieges und wegen der großen Beute. Einige sind wahrscheinlich sehr betrunken gewesen, sie sind nicht sehr wachsam gewesen, man konnte sie leicht überfallen, und es folgt dann eine Schlacht. Und nur 400 junge Amalekiter entkommen. Das war was mit den Amalekitern, denn dieses Volk sollte ausgebannt werden. Das hat Gott schon damals, als das Volk kurz aus Ägypten weggezogen war, in Rephidim, ihr kennt das vielleicht noch, die Geschichte mit Hur und Josua, da sind sie von den Amalekiten angegriffen worden. Und da hat Gott gesagt, dass sie mit den Bannen, verstreckt werden sollten. Und Saul ist in diesem Fall mit diesem Volk ungehorsam gewesen. Denn er hat dieses Volk in einer Schlacht nicht ganz umgebracht. Er hat das Leben des Königs verschont und auch einige andere Menschen der Königsfamilie am Leben gelassen. Und hier sehen wir, dass es noch welche Amalekiter gibt und wieder entkommen welche. Aber man kann eigentlich schon sagen, dass David hier abrundet, was Saul hätte tun sollen. Das war auch mit ein Grund dafür, dass Saul in Gottes Augen kein König mehr sein konnte. Und interessant ist, dass ein Nachkomme von Amalek, von den Amalekiten, Haman gewesen ist. Der Judenhasser in der Geschichte von Esther. Es gibt immer diese Faden, die da überall sich durch die Geschichte hindurchziehen. Also David und seine Männer können dieses Volk besiegen und sie befreien ihre Frauen und Kinder. Sie finden ihr Besitz zurück und nicht nur das, sie finden vieles, vieles zurück, was diese Amalekiter bei großen Raubzügen erbeutet haben. Also Beute aus Philistergebiete, auch Beute aus dem Gebiet Judas, östlich vom Philistergebiet, aus dem Südland Kalebs, wird alles beschrieben. Und in Vers 20 ist dann die Rede von Davids Beute. Und das beweist seine hohe Autorität. Er hat Recht darauf und er wird später austeilen. Und der Ägypter bleibt am Leben und darf auch bleiben. Dann kommt es in Vers 21, kehrt David mit seinen Männern zurück, mit der Beute, mit den Frauen, mit den Kindern, mit Vieh, zurück nach dem Bach Besor. Und die 200, die da zurückgeblieben sind, die ziehen ihnen fröhlich entgegen, die sehen ja ihre Frauen und Kinder wieder, die freuen sich, und David gibt ihnen auch den Friedensgruß und erkundigt sich nach ihrem Wohlergehen, und dann passiert es. Es melden sich einige oder vielleicht viele, die aktiv mitgekämpft haben gegen den Amalekitern. Und die sind empört darüber, dass David die Zurückgebliebenen mit einbezieht, dass er überhaupt auf sie achtet. Was sie, die Kämpfer, betrifft, haben diese Leute nichts getan. Die haben ein bisschen gefaulenzt beim Bach, die haben eine Zigarette geraucht, ihre Füße gekühlt, haben nichts gemacht. Die sollen also auch nichts von der Beute bekommen. Sie haben die Tage in aller Ruhe am Bach verbracht, während die anderen gekämpft haben, während sie auch müde waren, während sie auch erschöpft und demotiviert waren. Also die Zurückgebliebenen, die verdienen keinen Respekt und erst recht keinen Teil der Beute. Vers 22, weil sie nicht mit uns gezogen sind, wollen wir ihnen von der Beute, die wir den Feinden entrissen haben, nichts geben, nichts. Sondern jeder nehme seine Frau, das dürfen sie schon noch, und seine Kinder, die können sie mitnehmen und gehen. Also wir brauchen diese Leute nicht mehr. Die kriegen nicht nur nichts, die können gehen. Wie menschlich, wie hart, wie berechnend. Da gibt es anscheinend einen Unterschied in dem, was wir machen in unseren Augen. Das eine ist wichtig, das zählt mit, das andere ist nicht wichtig. Das sehen wir da auch bei christlichen Veranstaltungen, oder? Da sind einige, die stehen im Vordergrund, die haben die Veranstaltung organisiert, die sind sichtbar, die sind wichtig, die dürfen oft auch auf der ersten Reihe sitzen. Die werden geehrt, sie werden fotografiert. Und was ist mit denen, die für die Garderobe gehaftet haben oder Toiletten sauber gemacht haben? Die kennen wir nicht. Die werden meistens vergessen. Die haben ja eigentlich nichts Wichtiges bzw. nichts Sichtbares geleistet. Die bekommen keine Blumen, die stehen daneben. Ich habe das sehr stark in meiner Medienarbeit mitbekommen. Ich war ja öfters am Fernsehen, auch im Rundfunk konnte man mich hören, und dass dann Weihnachten wurde. Dann wurden auf einmal Flaschen Wein und Blumen und so weiter bei uns, bei der Organisation, wo ich arbeitete, abgeliefert, für die, die sichtbar waren. Aber es gab x Leute, die nicht sichtbar waren, aber ohne die wir nicht funktionieren konnten. Die Techniker, die Leute, die den Kamera festhielten und dafür geschult waren. Die Leute, die Briefe beantworteten, die am Computer saßen, die mit Finanzen beschäftigt waren, die bekamen nichts. Das hat mich immer sehr betroffen. Es hat mich immer sehr betroffen. Und eigentlich sehen wir das hier auch, ihr habt nur gefaulenzt. Nein, sie hatten auf das Gepäck aufgepasst. Da war alles noch da, als sie zurückkamen. Sie haben für die Garderobe gehaftet. Aber das war in den Augen der anderen nicht so wichtig. Die zählten einfach nicht mit. Und so geht es oft, oder? Und Jesus spricht darüber, über die, die vorne sitzen wollen, die gesehen werden wollen, die geehrt werden wollen, die meinen, dass sie Wichtiges für Gott geleistet haben, während die anderen. Es gibt Menschen, die sind sichtbar. Die stehen vielleicht im christlichen Dienst. Und es gibt andere, die leben ihren eher vielleicht unsichtbaren Alltag. Die sind mit den Kindern beschäftigt, mit dem Haushalt oder mit Eltern, die Hilfe brauchen. Oder sie sind zu Hause, weil sie wenig Kraft haben, krank sind oder behindert sind. Was leisten die eigentlich? Nun, die leben mit Gott. Genauso wie die, die vorne stehen. Die leben mit Gott und die dienen ihm genauso, nur anders. Und vielleicht sind sie diejenigen, die so treu in der Fürbitte stehen, ohne die nichts geht. Aber sie sind nicht sichtbar. Und diese Männer von David, die die Amalekiter nachgejagt sind, sehen die Beute, sagen, das ist unsere Belohnung, wir haben ein Recht darauf, wir haben gekämpft, während die anderen zurückgeblieben sind. Zurückgeblieben sind. David steht natürlich hier gegenüber Männern, seine Truppe, die böse und nichtswürdige Leute waren. So wurden sie auch beschrieben. Leute, die Schulden hatten, die flüchten mussten aus irgendeinem Grund, weil sie etwas Schlimmes gemacht hatten. Und hier zeigt sich bei David der König. Bei ihm funktioniert das so, dass alle Menschen gleich behandelt werden. Alle Menschen. Und das geteilt wird von dem, was errungen wurde. Errungen wurde? Eine Frage. In Vers 23 reagiert David auf ihr Egoismus, auf ihre Habsucht, auf ihr Denken, dass sie Recht auf etwas haben. Und er sagt, macht es nicht so, meine Brüder, mit dem, was der Herr uns gegeben hat. Alles, was wir errungen haben, alles, was gelungen ist, ist das unsere Sache gewesen? Nein, das war doch Gottes Sache. Das war doch Gottes Gnade, das, was geworden ist aus dem, was wir da getan haben. Und darum teilen wir, darum sind wir Geschwister und darum ist nicht die eine Schwester oder der andere Bruder wichtiger. Da sind wir alle schuldig, oder? Manchmal. Dass wir dieses Denken auch mit uns mittragen. Aber macht es nicht so, meine Brüder, mit dem, was der Herr, was Jahwe uns gegeben hat. Gott bekommt die Ehre von David. Er hat den Sieg gegeben, Vers 23. Er hat uns bewahrt und diese Schar, die Bande, die über uns gekommen war, in unsere Hand gegeben. Eigentlich hatte niemand Recht auf die Beute. Gott hatte Recht auf die Beute. Gott die Ehre. Und dann sagt er, wie der Anteil dessen, der in den Kampf hinabzieht, so soll auch der Anteil dessen sein, der bei dem Tross bleibt. Miteinander sollen sie teilen. Zweimal das Wort Anteil. Die, die aktiv gekämpft hatten, hatten Anteil. Und die, die sich ausruhten und beim Trost blieben, die hatten ebenfalls Anteil. Zweimal Anteil, ist das nicht wunderbar? Zweimal Anteil. Der große und der scheinbar kleine Einsatz werden hier in gleichem Maße geschätzt. Da wird nicht verglichen, da wird nicht gewogen, da muss sich keiner entschuldigen, weil er nur. Beide Gruppen haben Anteil gehabt an dem, was geschehen ist, und miteinander sollen sie teilen. Gott rechnet nicht wie wir. Gott rechnet nicht wie wir. Und von diesem Tag an, lesen wir dann in der Bibel, läuft das auch so, denn David hat, so heißt es hier, das zu Ordnung und Recht für Israel gemacht. Nicht Berechnung ist bestimmend, sondern die Dankbarkeit an Gott. Nicht Berechnung ist bestimmend, sondern die Dankbarkeit an Gott. Und auffallend ist dann noch in der Geschichte, dass David von der Beute etwas nimmt, womit er die Ältesten in Juda, seine Stammesverwandten, also segnet. Sie wurden ja auch beraubt. Und sie bekommen auch etwas davon zurück auf diese Weise. Und David schickt jetzt Segensgeschenke nach verschiedenen Städten, wo er mit seinen Männern mal gewesen ist. Er segnet die Städte, er segnet die Regionen in Juda, wo er mit seinen Männern Gastfreundlichkeit erfahren hat. In den Jahren, als er auf der Flucht war vor Saul. Und er segnet damit auch die, die ihn bei Saul verraten haben. Er weiß ja nicht genau, wie diese Leute damals gehandelt oder gedacht haben. Politisch gesehen ist das, was er hier macht, klug, obwohl er sich das vielleicht nicht bewusst gewesen ist. Denn in 2. Samuel 2, Vers 10 lesen wir, dass das ganze Haus Juda hinter David stand, in der bedrohenden Situation, als Sauls Sohn Ischboschet über Israel König wurde. Nicht berechnen, sondern aus Gnade leben und in Dankbarkeit leben. Und ich denke, dass 1. Samuel 30 in der ganz großen Geschichte, wo so viel vorfällt, so viel geschieht, viel mehr ist als ein Zwischenfall. Es ist viel mehr als ein Zwischenfall. Ich denke, dass der Vorfall hier beim Bach Besor, wie einige zurückbleiben, einige ziehen aktiv mit in den Kampf und dann wird die Beute gleichmäßig verteilt. Das hat uns, die wir Teil der großen Gemeinde Christi sind, viel zu sagen. Und wir können das so zusammenfassen: Gnade oder Rücksicht oder Großzügigkeit unseren Geschwistern gegenüber. Alle teilen mit im Segen, auch die, die das in unseren Augen vielleicht nicht verdienen. So großzügig ist unser Gott, dass die, die erschöpft waren und ihre Füße im Bach kühlten, genau so mitzählten wie die, die aktiv kämpften. Wir alle sind berufen, um Freunde und Mitarbeiter und Kämpfer Gottes zu sein. Wir alle haben Anteil an Gottes Reich, das unter uns ist. Und wir alle sind dazu berufen, um daran beizutragen, dass dieses Reich wächst, dass es zunimmt. Um das Unsere zu tun. So ist die kleine Miriam, die erst 10 Jahre alt war, als sie da beim Nil saß und den kleinen Bruder überwachte und danach mit der Prinzessin sprach, vom Hof genauso wichtig wie eine Esther, die das ganze jüdische Volk rettete. Genauso wichtig in Gottes Buch, in Gottes Denken. Das macht Mut, oder? Ist auch herausfordernd. Und bedeutet, dass sie nie sagen können: Naja, was mein Leben eigentlich vorstellt, weiß ich nicht. Wenn ich die oder den sehe, ja natürlich. Was die macht, das macht einen Unterschied, aber ich... Das ist ein unbiblisches Denken. Das ist ein ungeistliches Denken. Es geht darum, dass wir Anteil haben und dass wir alle danach suchen, was unser Anteil ist, und dass wir nicht vergleichen und damit uns selbst schlagen, indem wir sagen: Naja, was ich mache, das lässt sich eben nicht vergleichen mit dem, was die oder der macht. ob zu Hause oder aktiv unterwegs, ob aktiv in der Gemeinde oder in einer liebevollen Beziehung, Freundschaft mit einer Nachbarin, die einsam ist, wir haben Anteil an Gottes Werk. Und für Gott zählt das. Und was für Gott zählt, ist, dass wir treu sind in dem, was uns gegeben ist und was für uns möglich ist. Und dass wir nicht vergleichen. Ob sichtbar oder nicht sichtbar, wir sind alle Freunde und Diener, Knechte des Herrn. Wir leben nicht für uns. Wir leben zur Ehre Gottes am Front und beim Bachbeser. Wir leben zur Ehre Gottes am Front und beim Bachbeser. Es geht nur darum, dass ich sage, Herr, hier bin ich. Segne mich und mache mich zum Segen für andere. Und hilf mir dabei, das, was ich tue, nicht gering zu achten. Weil ich weiß, dass du vielleicht gerade mit dem Geringen etwas anfangen kannst, weil es ja um dein Werk geht, um deinen Segen. Hier bin ich, Herr. Es heißt in Kolosser 3,17, alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Und wenn Gutes ausgeteilt werden kann, dann ist das nicht unsere Leistung zu verdanken, sondern ein Geschenk Gottes. Also für die unter uns, die beim Bachbeser sind zurzeit, Gott segne euch. Und für die, die vielleicht aktiv in einem Kampf stehen, in der Front, Gott segne euch. Eigentlich sollte ich so sagen, Gott segne uns. Gott segne uns. Und Gott mache uns zum Segen für einander. Und wir lassen uns nicht aufhalten von menschlicher Berechnung, vom Vergleichen. Eine jede von uns steht vor Gott als geliebtes Kind Gottes und sagt, Herr, hier bin ich. Segne mich. Ich stehe zur Verfügung. Ich möchte dein Dienstknecht sein. Ich möchte deine Dienerin sein. Zeig mir wie und wo. Und hilf mir, dass ich nicht das Kleine zu gering achte, missachte, sondern dass ich mit dir rechne, mit deiner Größe, mit deinem Werken in meinem Leben und durch mein Leben. Wir wollen beten. Und wir wollen dir wieder danken, Herr, für diese Geschichte, wo so viel drin ist. Die Geschichte von David beim Bachbeser, wo einige zu müde, zu erschöpft waren, um aufzustehen und weiterzugehen und wo sie ja eine in unseren Augen geringe Aufgabe bekamen, aufpassen, die Sachen hüten. Und dann lesen wir, Herr, dass sowohl die beim Bachbeser als die, die den Amalekiter nachgejagt haben, bekämpft haben, Anteil bekamen, Anteil hatten in deinem Werk. Und wir bitten dich, Herr, hilf uns dabei, nicht zu vergleichen, nicht zu rechnen, nicht auf uns zu schauen, sondern auf dich. Und wir wollen dir auch sagen, Herr, hier sind wir. Du kennst eine jede von uns. Du kennst unsere Umstände, du kennst unsere Situation, du kennst unser Herz. Vielleicht sind einige von uns da, wo wir gerade am Weinen sind, bis wir nicht mehr können. Und für diese Leute unter uns beten wir, Herr, richte uns auf, tröste uns und schenk uns die Sicht auf deine Liebe, deine Gnade, dein Wesen, den, der du bist. Und wir sind so dankbar, Herr, dass es dich gibt und dass es darum auch immer ein Weiter gibt, dass wir nicht bei den Trümmern hängen bleiben müssen, sondern dass du uns bei der Hand nimmst und sagst, komm. Kommt zu mir, alle, die ihr müde und beladen seid, ich will euch erquicken und ich will euch einen weiteren Weg zeigen. Und ich selbst gehe mit, ich gehe voran und ich gehe mit. Und wenn ihr nicht weiter könnt, dann trage ich euch. Kommt her zu mir. Ich hab dich lieb. Und ich möchte dich für mich haben und ich möchte dich auch einsetzen für mein Reich. Ich möchte, dass ihr meine Mitarbeiter seid und meine Freunde. Und für dieses Wunder, Herr, danken wir dir von ganzem Herzen und bitten dich, segne uns und mache uns zum Segen für den anderen. Amen.